Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Es ist Freitag. Wir bekommen unseren Lieblingskaffee geliefert von Thomas Schulz, dem Inhaber und Röstmeister der W&S Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Hallo, Tom.
Hallo, Michael.
Tom, vor geraumer Zeit haben wir uns mal die Frage gestellt, wie wir das eigentlich nennen könnten, wenn uns ein Kunde einlädt, wirklich alles anzufassen und alles hinsichtlich eines perfekten Espressos zu optimieren.
Ja.
Wir haben uns überlegt, da muss ich auch ganz kurz mal Danke sagen an meine Freundin Katrin Walk, die uns da bei der Begriffsfindung geholfen hat. Wir sind dann relativ schnell, nachdem wir hier alle Parameter mal aufgeführt haben, dazu gekommen, dass man es Perfectly Engineered Coffee nennen kann. Das bedeutet, alles so gut, wie wir denken, dass es im Moment zu machen ist.
Ja.
Und zwar dauerhaft und auf Reproduzierbarkeit ausgelegt.
Ja.
Perfectly Engineered Coffee könnte auch gegebenenfalls unsere Definition der vierten Kaffeewelle sein.
Absolut,
die
Michael, ja.
Technisch perfekte Unterstützung von handwerklichem Können.
Ja,
was meinst du dazu?
Ja, finde ich genau richtig. Es ist ja der Ansatz, den wir seit vielen Jahren zusammen draußen im Feld beim Kunden jeden Tag leben, ist ja auch gereift. Und diese Reife hat ja darin bestanden, dass wir schlussendlich mit vielen Ergebnissen, die wir beim Kunden erzielt haben, nicht zufrieden waren, weil einzelne Parameter in der Kette der Kaffeezubereitung nicht gestimmt haben. In dem sogenannten Labor, das wir selbst hier bei dir zum Beispiel, aber auch bei uns vorfinden, haben wir ja jedes Mal gesagt, okay, das ist wirklich jetzt das Optimum beispielsweise eines Cuvée Nummer 1 oder eines Cuvée Nummer 6 eines Produktes, das wir in der Röstmanufaktur herstellen. Wir waren immer dann am Optimum, haben gesagt, genauso muss es schmecken. Der Kunde kommt vorbei, sagt, ich finde das mega, genauso soll es bei mir auch schmecken. Wir können das aber im Kunden nicht reproduzieren. Wir haben uns praktisch, ja, learning by doing da durchgearbeitet und haben festgestellt, es kann auch nicht gehen, es stimmen Parameter nicht. Und es war immer unser Ziel, das Ergebnis zu definieren, zu sagen, so wie der Kaffee bei uns schmeckt, genau das möchten wir gern beim Kunden, der begeistert dabei steht und sagt, das kann ich bei mir ausschenken, wir sagen ja. Und dann ging es darum, wie können wir das umsetzen. Und diese Umsetzung konnte nur stattfinden, indem wir gewisse Parameter angleichen. Und wir sind immer genauer geworden, haben festgestellt, wir müssen alle Parameter angreifen können und kontrollieren können, um das Ergebnis zu reproduzieren. Und da ist ein perfectly engineered der Weg, der einfach beschrieben wird.
Ja, ich möchte mal an Stichpunkten mal uns entlanghangeln, worüber wir eigentlich sprechen, was wir also alles können und wo wir uns alles zum Experten gemacht haben, damit wir eben nicht nur dieses Erlebnis bei uns im Laden vorfinden, sondern wirklich in alle Teile Deutschlands, sage ich jetzt mal, weil wir da das Wasser in einigermaßen kennen und im Griff haben und auch immer zu unseren Gunsten beeinflussen können, dass wir das eben auch woanders hin transferieren können. Das erste ist, haben wir geschrieben, Perfectly Engineered Coffee bedeutet, dass wir nur perfekt gerösteten Kaffee verwenden und dafür setzen wir beste Rohkaffees voraus. Wir hatten da schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, da geht es natürlich um dich. Du hast einen Röstprozess entwickelt, der seinesgleichen sucht, und du hast auch schon mal gesagt, dass bei dir nur A oder Doppel A oder Triple A Kaffees verwendet werden. Vielleicht nochmal nicht so ausführlich wie bei dem letzten Podcast, aber was meinen wir damit, dass wir sagen können, wir können uns auf die Bohne verlassen, dass wir da keine Schwankungen haben, mal sauer, mal nicht so sauer. Das ist ja im Endeffekt deine Expertise. Erzähl mal ganz kurz darüber, wie du da vorgehst und wie wir uns auf was es ankommt, dass wir uns da so stark drauf verlassen können.
Die Fragestellung, die sich bei uns gestellt hat, ist im Endeffekt die gewesen zu sagen, wir gehen an den professionellen Kunden. Wir sind keine kleine Kaffeerösterei, die nur an den Endkunden Kaffee verkauft und wo ich gegebenenfalls hergehen kann sagen, naja, ich habe jetzt hier einen Kaffee verschossen, der hat von der Röstung nicht perfekt geklappt, obwohl wir eine reine manuelle Kaffeerösterei sind, also wie im Podcast zuvor erklärt, eine Manufaktur sind. Das lassen wir jetzt alles weg, aber wir sind eben eine Rösterei, die schon jeden Tag jeden Kaffee individuell röstet, die das mit allen Sinnen macht, die sich auf ihre Erfahrung verlässt. Ich kann das gerne nochmal betonen, dass es über 40.000 Röstchargen sind, die wir in den Jahren jetzt gemacht haben. Also da ist eine, einfach eine gewisse Routine jetzt dabei. Das hat sich auch genauso...
Du willst nicht mehr lernen, wenn es jetzt nicht funktioniert.
Nee, dann müsste ich jetzt mal umschulen. Dann müsste ich vielleicht den Tee oder sowas machen. Also es ist auf jeden Fall wird es dann Zeit für was Neues. Und unser Kernkunde war immer der Profi. Das kann der Gastronom sein, das kann der ambitionierte Privatkunde sein, das kann jemand sein, der es in Hotellerie macht, der Kaffee einfach in der konstanten Qualität haben will. Und das hat für uns immer den Ausschlag gegeben, zu sagen, wir müssen auch diese Kette, die wir lange vor dem Kaffee zubereiten, an der Maschine machen. Da ist ja für den, der im Endeffekt der Barista ist oder der einfach Anwender ist, es muss nicht jeder gleich Barista sein, aber der Anwender, der zu Hause Kaffee macht oder im Geschäft, für den ist ja erstmal seine Kette das Wichtige, dass er die im Griff hat. Wir haben vorher bei der Zubereitung, beim Rösten von Kaffee ja genauso eine Kette zu beachten. Das beginnt beim Rohkaffee, der konstant sein muss, der hochwertig sein muss. Wir reden also nie von Commodity-Ware, die industrielle Ware wäre, sondern wir reden immer von Specialty-Coffee, High-End-Kaffee, der sich über viele Parameter definiert. Du hast es jetzt vorhin gesagt, wir halten es einfach und sagen, wir gehen ab Doppel-A-Ware in den Markt rein und kaufen die dauerhaft, auch dauerhaft von Plantagen, wo wir immer wieder versuchen, die Ware zu beziehen, dauerhaft zu beziehen, auch in Zeiten, wo es schwieriger ist, wo Marktpreise höher sind, wo wir vielleicht sagen, es ist wirtschaftlich momentan auf der Welt schwierig, Kaffee ist ein an der Börse gehandeltes Gut, das unterliegt vielen Schwankungen. Wir wollen also nach Möglichkeit immer wieder dieselben Rohkaffees kaufen und dann auch einsetzen, diesen Kauf von Rohkaffee. Ich will das nur kurz sagen. Das macht im Laden bei uns mein Bruder, der Christian, der dazu ganz viel sagen kann. Ich habe das früher mal gemacht. Ich habe das vor 10 Jahren an ihn abgegeben, weil es einfach sonst zu viel geworden wäre. Und das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess geworden, weil wir nicht nur die Qualitäten von Rohkaffee und die Preise im Auge behalten müssen, sondern ganz einfach auch die Verfügbarkeit. Und im Speciality-Bereich, wo Kaffees rar sind, ist das nicht so einfach. Es ist nicht so, dass wir da anrufen würden oder über unsere Händler anrufen würden und sagen, ich will jetzt Kaffee für den billigsten Preis. Das ist vielleicht im industriellen Maßstab so. Wir rufen an und bekommen Offerten. Und oftmals ist es so, dass wir die Bittsteller sind, weil die Hersteller vor Ort wissen, dass sie die besten Kaffees aus der Region, aus dem Land haben und sagen, Moment mal, hier reißen sich die Kunden weltweit um dieses Produkt. Und wenn du davon was haben willst, beispielsweise 100 Sack eines kolumbianischen besonderen Hochlandcafés, dann sind wir diejenigen, die hoffen, dass das Angebot gut ist, dass wir uns das leisten können. Wollen schon meistens, aber es ist am Ende auch eine Sache der Umsetzung am Markt. Und da sind wir also diejenigen, die darauf angewiesen sind. Also ein hochwertiger Kaffee ist eher ein Verkäufermarkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man es erstmal sagt. Da werden keine Preise bis in sonst wohin gedrückt, sondern es ist so, dass wir hoffen, dass wir es uns leisten können, dass die Kalkulation passt, sonst muss sie angepasst werden. Wir würden immer die Verfügbarkeit eines guten Rohkaffees immer über die preisliche Kalkulation stellen. Das ist, steht außer Frage. Manchmal ist es trotzdem so, wir haben momentan in der Welt, auch wenn man sich diesen Podcast vielleicht in vielen Jahren mal anhört, so haben wir doch momentan in 2020 eine ganz außergewöhnliche Lage. Und da sind ganz beispielsweise manchmal Häfen zu auf der Welt. Eine Pandemie, wie sie momentan stattfindet, die hat ganz irdische Auswirkungen. Und da haben wir den Sachverhalt, dass es manchmal heißt, wir haben das heute gehabt, mein Bruder hat es ausgehandelt, Kaffee kommt nicht im November, sondern im Januar des nächsten Jahres. Es ist für uns ein wichtiger Kaffee aus Indonesien, die Häfen sind dicht, es kommt nichts an. Und wir müssen gucken, dass wir das hinbekommen oder ausgleichen oder in Hamburg oder in anderen Teilen Europas Ersatz finden und den per Spedition zu unserem Lager fahren lassen und so weiter. Also das heißt, Rohkaffee ist ein spannendes Thema und das ist für uns eine wichtige Sache. Es wird dann manufakturisch, wie in dem anderen Podcast erklärt, bei uns geröstet, da muss ich heute nichts drüber erzählen. Das ist ein langwieriger und lernintensiver Prozess, der rein manuell bei uns stattfindet. Und das Ergebnis ist, so wie wir Kaffee verstehen, für uns ein optimales. Und im Endeffekt ist es die Basis für alles, was wir im Endeffekt beim Kunden draußen machen. Wir haben festgestellt, und ich hoffe, dass du das jetzt unterstützen kannst, dass wenn man die Kaffees so macht, wie wir die machen, sie in weiten Teilen ein breites Portfolio bieten. Sie bieten eine Bandbreite. Ich kann sie verschieden zubereiten. Ich kann aber, wenn ich sage, ich hätte gerne beispielsweise den hier auf dem Tisch liegenden Cuvée 6 in einer besonders schokoladigen Variante, nicht zu stark. Dann kann man den so zubereiten und über das Perfectly Engineered Coffee können wir das dann bei jedem Kunden abbilden. Mhm. Basis ist aber, wie gesagt, ein hochwertiger Rohkaffee.
Das kann ich nur bestätigen, vor allem auch diese Verlässlichkeit und die Qualität. Wir merken es ja bei auch bei den ganzen Kundenfeedbacks. Wir sind ja einer, die es zum einen in den Privatmarkt verkaufen, als auch große Gastronomen oder Büros haben, die alle so ein bisschen süchtig nach dem Kaffee geworden sind. Also insofern,
vielen Dank.
Toller Job. Das nächste ist, Perfectly Engineered Coffee benötigt eine temperaturstabil und für den Zweck geeignete Kaffeemaschine. Jetzt muss ich da dazu sagen, vielleicht erinnerst du dich noch ganz an unseren Anfängen, sind wir über die Messen gelaufen und haben uns aus einer Not heraus geboren überlegt, welche Kaffeemaschine denn zu uns passen würde. Und diese Not bedeutet, mir wurde damals kein Gebiet mehr einfach zugewiesen,
ja,
wie das bei allen anderen ist, die das dann halt einfach die, ich sag jetzt mal ein Beispiel, eine La Speciale-Familie dann in ihrem Portfolio hatten, aber nichts anderes. Das ist in vielen Sachen sehr einfach. Für die Techniker ist es sehr einfach. Und man muss dann halt sagen, es gibt eine kleine, eine mittlere, eine große und die ist dann eben gut. Und wir hatten dann relativ früh schon uns Sachen ausgepickt über 4 verschiedene Lieferanten hinweg und konnten da tatsächlich über das Kennenlernen der Maschine auch sagen, das ist eigentlich eine coole Maschine, allerdings macht sie das nicht so gut und das ist eine coole Maschine, allerdings macht sie das nicht so gut. Das heißt, wir haben die Maschinen kennengelernt und können, wenn wir den Standort des Kunden kennen, wenn wir seine Anforderungen kennen, relativ genau sagen, mit welcher Maschine er am weitesten kommt.
Ja.
Das ist auch Perfectly Engineered Coffee, dass die Bedarfsermittlung eben verstanden wird, analysiert wird und wir dann die richtige Maschine an den richtigen Ort stellen.
Ganz genau so ist es. Ich erinnere mich wirklich gut an die ersten Auftritte zusammen bei den Messen, wo wir rumgelaufen sind, haben geguckt. Und ja, es war so, dass die eine Maschine eben Defizite in dem Bereich hatte, beispielsweise auch der Haptik, der Wertigkeit vielleicht der Komponenten. Dampfschwerter waren zu dünn, du erinnerst dich, Eckventile waren entsprechend schwergängig bereits, als sie noch im Prospekt waren. Also es gab da Sachen, wo man sagt, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir haben uns aber ganz schnell seinerzeit darauf verständigt, dass diese Sachen zu handeln sein werden, wenn zum Beispiel andere Parameter, die uns viel wichtiger waren, gewährleistet sind. Und ich erinnere mich hier sehr gut, als wir zum Beispiel, um mal eine Marke zu nennen, VBM, ins Programm bei dir mit reingenommen haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir gesagt haben, relativ früh eine VBM-Replika mit einem Dual-Boiler-System war schnell eine Maschine, die optisch gefallen hat, von der Verarbeitung her sicherlich solide, aber die hat uns einen riesen Vorteil gebracht, nämlich über den Dualboiler und die Programmierung des PED-Systems Temperaturstabilität. Das haben wir anderen Maschinen von anderen Herstellern, die auch aus Italien kommen und die nochmal wesentlich vielleicht besser von der äußeren Verarbeitung waren, praktisch Panzer gebaut haben, aber keine Temperatursteuerung verfügbar war. Wir haben das bevorzugt und haben gesagt, das Produkt ist das Entscheidende. Hm. Und dem müssen wir alles unterordnen.
Ja, da muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt war VBM eher ein Underdog.
Absolut.
Und es ist natürlich auch eine Maschine, die immer noch in dem einen oder anderen Bereich Defizit hat.
Ja.
Sieht aus, wie sie aussieht. Da gibt es Fans oder genauso gut Ablehner. Ja. Aber in diesem Preissegment sicherlich eine oder vielleicht sogar die interessanteste Maschine auf dem Markt. Deswegen steht sie auch immer noch hier. Aber ich erinnere mich auch an das zweite Gerät, das wir ausgesucht haben gemeinsam. Dann kamen wir auch nicht zu Astoria, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt alles von Astoria, sondern wir haben ganz gezielt nach der Blast4U Ausschau gehalten, weil die eben die größten Kaffeekessel hatte und wir hatten da Kunden im Kopf, die riesengroße Stoßzeiten hatten und die auf eine 4-kubige Maschine verzichten wollten, sondern der Platzbedarf eben nur eine 3-kubige ging und da kommt man eben am weitesten mit diesen Kesseln jenseits der der 1-Liter-Größe. Bei der Blast4U mit dieser extremen Nachheitsleistung ist bei uns immer noch zu einer absoluten Major-Maschine geworden.
Ja.
Wir betreuen ja die Coffee Fellows, die immer noch auf diese Maschinen setzen. Das ist ein absolutes Arbeitstier.
Ja.
Optisch vielleicht ein bisschen
Das ist Geschmackssache, ja.
Ins Alter gekommen, ja, es ist Geschmackssache. Aber
es wurde mal refreshed.
Aber so sind wir eben vorgegangen, wo wir dann gesagt haben, ey, diese Kesselgröße, das ist sehr, sehr interessant für die Stabilität der Temperatur.
Absolut, das ist wichtig. Es wurde aber noch wichtiger, du erinnerst dich an Kunden, das ist ja alles, weißt du, eine Plus for You, die hat ja auch ihr Facelift mittlerweile hinter sich. Wir haben, das ist ein großes Display jetzt dabei und ja, die Ecken vorne links und rechts fallen nicht mehr ganz so schnell. Manchmal liegen sie doch in der Ecke und dann sagst du, okay, du musst mir eine neue Ecke bestellen zum Kunden. Das ist
nachdem aber die Maschine Potenzial hat, 250.000 Tassen im Jahr zu machen, kann man ihr das verzeihen.
Das wollte ich gerade sagen, sie hat wirklich ihre Vorzüge. Aber es war für uns sehr schnell zu erkennen, dass die Kunden, also man muss ja immer so sagen, eine Siebträger-Kaffeemaschine wird im Endeffekt gebaut, um ein Espresso zu machen. Die Kunden bei uns in Deutschland, wir haben es aber selbst gesehen, die haben dann Produkte auf dem Board stehen und dann ist es halt zweimal der große Kaffee-Creme, zweimal und der hat 200 ml. Und wenn du 200 ml aus einem Boiler rausziehst, der nur 250 ml hat, dann ist das nächste Produkt eine Katastrophe, weil sie wird es nie schaffen nachzuheizen. Ja. Und da hat die Plus4U über ihre, ich weiß ja, 1,2 Liter oder was drin ist.
1,2
Liter, da hast du die Ruhe gehabt. Du konntest zwei große Produkte machen über dieselbe Brühgruppe und sie sind minimal unterschiedlich gewesen, so dass es praktisch nicht merkbar war.
Bei zwei ist es nicht merkbar. Ja.
So ist es. Und das ist ein Riesenvorteil. Einfach der Markt hat es wieder verlangt und auch da ist es so, dass viele auch von deinen Marktbegleitern auf andere Maschinen gesetzt haben, die vielleicht, wie du es eben gesagt hast, stylischer sind, aber die Produkte waren im Endeffekt in der Abfolge wesentlich schlechter.
Ja, aber vor allem auch das, weil viele sich eben noch nicht bewusst sind, wie wichtig Temperaturstabilität ist. Es ist immer so erstaunlich, dass wir immer noch ganz viel an Maschinen kommen, die einen Standardfilter drin haben, weil Wasser denen total egal ist, oder die sagen, ja, Temperatur habe ich mir eigentlich noch gar nicht so Gedanken gemacht. Also das ist eben, das gehört zu unserem Perfectly Engineered Coffee auf jeden Fall dazu. Wir haben hier nicht umsonst in unserem Portfolio 12 verschiedene Siebträgersysteme. Hier stehen 10, 6 angeschlossen mittlerweile. Und da achten wir schon sehr drauf, dass wir zuhören bei dem Kunden und dann eben die richtigen empfehlen. Ja?
Ja.
Perfectly Engineered Coffee funktioniert nur mit optimalem Wasser. Ich freue mich, dass wir eine führende Persönlichkeit von BWT aus der technischen Abteilung zu unserem nächsten Podcast einladen dürfen. Dann würde ich sagen, verschieben wir das mal. Der hat da ganz, ganz viel darüber zu erzählen. BWT hat so viele verschiedene Filter und wir müssen eben nur ganz genau wissen, welches Ausgangswasser wir haben und welche Kerze wir dann anfassen. Das ist dann vielleicht ein bisschen komplizierter, aber es macht unheimlich viel Spaß und gerade du mit deinem, sagen wir mal, absoluten Geschmack merkst ja sogar, wenn der Filter schon am Ende des Ionenbaums ist. Also insofern eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Verschieben wir aber mal, bis die Jungs von BWT da sind. Wir freuen uns da schon tierisch drauf.
Ja, Wasser ist ein Riesenthema und da freue ich mich sehr drauf, weil der stärkste Espresso, der kürzeste Ristretto sind immer weit über 95% Wasser. Es wäre vermessen zu sagen, es hätte keinen Einfluss. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Absolut, absolut. Dann Perfectly Engineered Coffee benötigt eine perfekte Mühle. Da sind wir kompromisslos.
Ja, so ist es. Die Mühle ist die halbe Maschine und das ist so, wir werden davon nie abweichen. Das ist ganz wichtig.
Ich würde aber auch sagen, das Thema ist so groß.
Ja.
Eigener Podcast?
Eigener Podcast, ganz sicher, ja.
Gut. Perfectly Engineered Coffee bedeutet auch, dass wir im Rahmen der Aufstellung der Maschine alle Parameter auf den perfekten Kaffee abstimmen.
Ja.
Das bedeutet, ist ja sehr aufwendig. Viele Partner, mit denen wir am Anfang gemeinsam aufgestellt haben, haben uns auch ein bisschen für doof erklärt. Bei uns muss ja der Techniker bis zum Schluss bleiben, weil auch wenn wir nach 3 Stunden einstellen, sagen, jetzt muss die Pumpe doch nochmal 0,2 Bar nach unten gedreht werden oder nach oben. Da können wir gegebenenfalls bei dem einen oder anderen selbst. Nur wir lassen uns da zusammen. Das ist oftmals sehr anstrengend, sehr konzentrierte Arbeit, weil gerade du nur mit 100% zufrieden bist, was ich auch sehr, sehr schätze. Aber interessant ist, und da kannst du mir vielleicht noch mal ein bisschen darüber berichten, dass man an die Grenze geht und ab und zu mal zum Ergebnis kommt, wenn man den komplett anderen Weg einmal einschlägt. Das ist so interessant.
Also Minus mal Minus gibt nicht Plus.
Ja, das ist so interessant und da binden sich immer Mosaiksteinchen in unseren Erfahrungsschatz da ein, die einfach gigantisch sind. Das macht auch unheimlich viel Spaß. Erzähl mal.
Also es ist ja auf jeden Fall erstmal so, was du vorher gesagt hast, um da noch kurz drauf einzugehen, die, wenn wir eine Maschine installieren irgendwo, dann bin ich immer mal wieder, also fasziniert davon, der Kunde, der kommt ja dahin und sucht sich jetzt eine Maschine aus und sucht sich gegebenenfalls auch einen Kaffee dazu aus. Wir kommen dann zusammen dahin und wir sagen dem schon, das ist eine aufwendige Geschichte. So. Und wenn wir dann aber zusammen eine Maschine installieren, dann bin ich immer wieder davon geplättet, dass der Kunde wirklich nach 3 Stunden dann irgendwann die Augen rollt und sagt, okay, wie lange brauchen Sie eigentlich jetzt noch? Und ja, dann sagen wir, circa noch 1 Stunde. Ja. Und das ist also wirklich ein Prozess, der uns sehr wichtig ist, den wir penibel durchgehen und die Ergebnisse, wie ich finde, immer für sich sprechen. Der Kunde hat dann auch lange seine Ruhe und ja, hat auch große... große Erfolge zumindest, was geschmacklich...
Eine hohe Verlässlichkeit
auf Verlässlichkeit, das läuft dann rund. Ja. Aber es ist wirklich eine Sache, wo ich glaube, ab und zu der Kunde, der das System bestellt hat, ein bisschen davon überrascht ist, dass das keine Schaumschlägerei ist, zu sagen, dass das eine intensive Arbeit ist, sondern wirklich eine intensive, im Übrigen auch körperliche Arbeit ist. Wir mögen beide Kaffee extrem gerne, aber ja,
keine
wir brauchen
Espressi
auch
hintereinander.
30 Espressi, genau, und dann noch ein paar Kaffee, und beziehungsweise andersrum in der Reihenfolge. Aber wir brauchen Unmengen an Wasser. Also das ist schon eine körperlich herausfordernde Sache. Danach brauchst du keinen weiteren Termin.
So ist es.
Aber es ist eine spannende Sache. Ja, und wie du sagst, es geht uns im Endeffekt darum, schon eine Perfektion zu erreichen. Und das ist jetzt ein Thema, ich muss es wirklich sagen, ich denke, über die vielen Podcasts, die kommen, werden wir ganz viel davon erzählen können. Um das anzureißen, ist aber oft so, man denkt beispielsweise, es ist ein Espresso, der... jetzt von der Intensität her nicht ausreicht und man will ihn also stärker machen und der Umweg geht jetzt vielleicht manchmal nicht nur dahin, dass man sagt, ich muss einfach die Mühle feiner drehen,
ja,
was ja ganz einfach wäre, sondern wir fassen ganz andere Parameter an und sorgen erstmal dafür, dass das Wasser passt, dass wir auch Carbonat haben im Wasser oder Austauschstoffe, um hier dieser Sache nicht zu vorzugreifen, aber Mineralien im Wasser haben, die funktionieren, denn wenn ich mit destilliertem Wasser oder überfiltertem Wasser, was ja überall zu finden ist, versuche Kaffee zu machen, wird es nicht funktionieren. Wenn ich aber sowas habe, dann reicht es nicht, das feiner zu drehen, denn dann werde ich dieses Aroma, was sehr spitz wird, über ein überfiltertes Wasser habe ich dann Säuresturz, ich habe pH-Wertverschiebungen, das Wasser, es wird alles spitz, es wird alles extrem, es geht auf Kante, es wird nicht mehr harmonisch. Und wenn ich dann das noch einfach sage, es ist mir aber nicht stark genug, ich habe keine Konsistenz, wird es niemals funktionieren, sondern ich muss die Temperatur in den Griff bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Parameter hierbei. Und dann Volumen geben. Hier geht es dann um Hubraum, hier geht es um Einwaage. Ich kann es damit kompensieren, wenn ich zu wenig Geschmack mitnehme, weil das Wasser keine Mineralien hat, dann muss ich mehr Pulver zur Verfügung stellen, um das auszugleichen und gehe gegebenenfalls mit dem Mahlgrad grober, damit die Pumpe mit dem Pumpendruck das dann drücken kann. Also einfach Mühle feiner drehen für kräftigeres Aroma ist es nicht, sondern manchmal ist es genau ein anderer Weg, aber der ist bei Perfectly Engineered Coffee einfach davon abhängig, was ich vor Ort finde.
Der Spruch perfekter Espresso benötigt jahrzehntelange Erfahrung, können wir bestätigen.
Ja.
Und leider ist es nicht so, dass man sich das ausrechnen kann, auch wenn das einige doch suggerieren möchten, weil wir teilweise auch von unseren Ideen mal weggehen müssen, wenn wir nach 2 Stunden immer noch kein optimales Ergebnis haben und komplett andere Wege gehen, die dann zum Erfolg führen.
Ja.
Und es ist ein total spannendes Thema. Wir müssen uns auf unseren Geschmack verlassen und haben aber zusammen überall bisher die Ergebnisse zum Schluss hinbekommen, zumindest wenn alles so gemacht wurde, wie wir dem Kunden das empfohlen haben. Das muss man auch schon sagen.
Das stimmt, ja, die Ergebnisse sind wirklich gut. Ich merke halt selbst auch, dass der eigene Anspruch, den wir da haben, der wird halt immer genauer. Wir sind immer penibler und was wir ja zum Beispiel bei unseren letzten Aufstellungen immer wieder auch selbst gemerkt haben, sind, dass wir ja mittlerweile hergehen und wenn es nach uns ginge, würde man ja wahrscheinlich sogar schon verschiedene Mühlen haben für den einzelnen und den doppelten Espresso, weil die Mahlgrade im optimalen Fall auch nicht dieselben sein müssen.
Absolut.
Und deshalb wir ja ganz oft mittlerweile hergehen und sagen, du bist ja immer top ausgestattet, deshalb geht's gut, aber wir sagen oft, das einzelne Sieb ist jetzt ein Top-Espresso oder das doppelte Sieb ist top. Und wir haben eine Grind-on-Demand-Mühle. Wir arbeiten schon mit allen Tricks, die man hier anwenden kann. Und trotzdem stellen wir fest, der doppelte Espresso ist nicht so, dass wenn wir 3 machen, eine aus dem Doppelten, 2 Stück und einen einzelnen, dass die gleich wären und passen dann die Siebgrößen grammweise an, dass wir hier wirklich dieselben Parameter bekommen. Das haben wir tatsächlich vor einem Jahr kaum gemacht. Wir machen es immer mehr. Wir haben es letztes Mal hier bei dir, bei der Schulung, die wir hier gemacht haben, selbst hier auch festgestellt, dass das doppelte Sieb nicht zum einzelnen Sieb gepasst hat. Und es wird also immer genauer. Und ich glaube, die Entwicklung wird hier nie enden, weil wir immer neue Parameter finden, die uns noch mehr Genauigkeit versprechen.
Ja, und ich glaube auch, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, wir finden uns hier in unserer ruhigen Ecke unseres Ladengeschäfts und im Hintergrund hören wir Kundengespräche und hier geht es nur um Siebträgersysteme oder Kaffeemaschinen.
Ja. Ja.
Das heißt, und zwar für den privaten Bereich, der Privatmann rüstet gigantisch auf mit Informationen, mit Büchern, die er sich kauft, mit Videos, die er sich reinzieht, mit Schulungen bei uns. Unsere Barista-Seminare sind immer ausgebucht.
Ja.
Das heißt, das ist für uns ganz klar der Punkt, dass Perfectly Engineered Coffee für den Gewerbetreibenden ein Thema der Zukunft sein wird oder werden muss.
Das ist ganz automatisch.
Weil oftmals ist doch wirklich sich einfach... uns wundert es immer, wenn man irgendwie gut essen geht und man bekommt einen so lieblosen Espresso danach.
Ja.
Und ich denke, das wird demnächst der Vergangenheit angehören.
Ja.
So, wir haben noch was. Und zwar, Perfectly Engineered Coffee ist handwerkliches Können. Jetzt gibt es da natürlich eine Sache. Unsere Schulungen sind sehr intensiv.
Ja.
Allerdings, das hast du vorhin schon mal gesagt, je besser das System ist, desto mehr ist es dann aber auch für Nicht-Profi-Baristi reproduzierbar.
Ganz genau so ist es. Also wenn wir die Kette im Griff haben, wenn die Maschine das leistet, das ist eine ganz wichtige Sache. Im Privatbereich ist es ja immer so, das muss man vielleicht auch nochmal auseinanderhalten. Privatbereich ist eine Sache, die passiert freiwillig. Da ist also jemand, der ein riesen Hobby daran hat, einen tollen Kaffee zu Hause zu machen und der natürlich ganz automatisch immer wieder zu dir in den Laden kommen wird und das nächste Gimmick und den nächstes Gadget und die nächste Steigerungsstufe seiner bestehenden Systeme zu Hause kauft, erneuert, Lust hat auf Neues. Im gastronomischen Bereich ist das sicherlich in vielen Teilen unserer Kunden. Ich glaube, wir haben ziemlich viele sehr, sehr gute Kunden. Ich erinnere mich jetzt einfach nur mal an die Kundengespräche, die ich heute geführt habe. Das sind alles Kunden, wo ich sagen würde, die gehören zur Spitze ihres Fachs. Das macht einfach Spaß. Die haben Lust darauf. Die investieren auch nach. Es gibt aber doch auch einfach Situationen im Geschäftsleben, wo man ganz klar sagt, ich bin vielleicht finanziell, weil ich gerade eine große Anschaffung getätigt habe oder weil ich mich getraut habe, einen weiteren Mitarbeiter einzustellen, in einer Situation, wo ich nicht das Geld mit vollen Händen einfach in die nächste Erneuerungsstufe meiner Kaffeemaschine reinstecken will. Das ist so ein bisschen eine Sache, die sich da so auseinanderlebt. Der Privatmann frönt seinem Hobby. Der Gastronom muss im Endeffekt ein System haben, das sehr gut funktioniert und State of the Art ist. Hier gibt es manchmal einen Konflikt, also wo auch deine Beratung und die Beratung auch deines Teams eine ganz wichtige Sache ist für den Gastronom. Und der Privatmann ist aber im Endeffekt der Gewinner, immer, weil er drückt. Er wird immer das Produkt vorantreiben und erwartet dann aber auch, das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn er dann gut essen war, er muss nicht Kaffee trinken gehen. Ja? Dann ist natürlich der Fokus nochmal da. Aber einfach ein Abendessen, wo ja heute ein Espresso oder ein Ristretto oder ein Espresso Macchiato hinterher so normal ist wie früher vielleicht das Hochprozentige, dann erwartet derjenige, der da hochwertig essen war, auch in jedem guten Landgasthof heute, dass der Espresso ihm, weil es das Letzte ist, was er verzehrt, einfach dem entspricht, was er mindestens zu Hause auch macht. Und das stellt, wenn du überlegst, was du vorhin gerade gesagt hast, tolle Maschinensysteme, geschult, immer das Neueste zu Hause, das ist ein hohes Niveau mittlerweile.
Absolut. Absolut. Und wir sehen da auch eine Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass es nicht ankommt. Es geht vielleicht langsamer, als wir uns wünschen würden. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade du ja auch gar kein dass du ausgelastet bist, dass du ja gar kein Potenzial mehr hast. Zusammenfassend müssen also die stapelbaren Espressotassen aus den Landgasthöfen verschwinden.
So ist es,
auch die haben was damit zu tun.
Ja.
Die optimale Tasse für das optimale Getränk. Beim Wein ist es schon länger bekannt, bei dem Kaffee machen wir es bekannt. Ja, das war jetzt zusammenfassend. Vielleicht nochmal die Punkte. Perfectly Engineered Coffee. Tom, es ist ganz klar, über jeden der einzelnen Punkte könnten wir uns wochenlang unterhalten. Abfassungen schreiben, Bücher schreiben,
Podcasts machen. Gibt noch ein paar Podcasts, ja, gerne.
Ja. Wir möchten das auch mal ein bisschen aufpeppen und da nochmal ein paar Spezialisten in ihren Spezialgebieten einladen, damit wir so ein Dreiergespräch führen. Wir möchten jetzt auch mal beim nächsten Mal rangehen an so eine Maschine und mal gucken, wie weit wir kommen, wenn wir eine Maschine einstellen, ob wir die Leidenschaften, die wir dabei immer entwickeln, auch akustisch rüberbringen. Zumindest wird es sicherlich ein paar Infos geben, die für den einen oder anderen ganz interessant sind. Ich bedanke mich bei dir, Tom, das war wieder total spannend. Wir bleiben weiter dran, halten alle Sensoren auf, damit wir Perfectly Engineered Coffee auch als Projekt vorantreiben und alles einbetten, was uns sinnvoll erscheint.
Es bleibt spannend, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Tschüss, Tom.
Ciao.